Ein kurzes Gebet. Vater, wir wollen dich berühren, wie wir das gerade gesungen haben. Wir sind hier, weil wir eine Berührung von dir brauchen. Du hast es eben gerade gesehen. Wir wollen nicht nur über den Friedefürsten reden. Wir sehnen uns nach Begegnung. Sprich dieses Machtwort, wie wir das so oft erlebt haben, dass unter deinem Wort dein Geist wirkt und das tut, wozu es gesandt ist. Amen. Herzlich willkommen auch an den Podcasts. Schön, dass ihr uns verfolgt. Wenn ihr krank seid, wir beten für euch, sind sehr mit euch verbunden. Wir machen weiter heute mit dem vierten Teil der Adventspredigtreihe Versprochen. Und es geht um die Versprechungen Gottes im Alten Testament, die er in seinem Namen macht. Ja? Mein Name ist Markus. Das könnt ihr auch gleich wieder vergessen, ist nicht so ganz wichtig. Ich muss bekennen, ich habe nur einen Vornamen. Ja? Darf ich mal sehen, wer von euch hat zwei Vornamen? Ihr seid alle reicher als ich. Wer von euch hat drei Vornamen? Wow. Wer hat vier? Noch mehr als vier? Wow. Ihr seid ja sowas von namensreich, ja? Ich habe eine sehr reiche Frau geheiratet, namensreiche Frau. Sie hat drei Namen, Ute, Irene, Hedwig, ja? Und alle diese Namen stehen in ihrem Pass. Ja, unglaublich. Ich wollte nicht glauben am Anfang, ja. Und sie könnte mit jedem einzelnen dieser Namen unterschreiben und es wäre alles richtig. Mal geht sie und schreibt mit Hedwig, einmal mit Ute und einmal mit Irene. Und die Namen, die Leute, die fünf Namen haben, wow, was für eine Verwirrung, ja. Also, es geht aber in unserem Land, es ist kein Problem, es ist erlaubt. Ich habe aber gemerkt, es gibt ein Problem mit diesen Doppel- oder Dreifach- oder Fünffachnamen. Wann nämlich? Wenn die Eltern alle fünf zusammenrufen oder alle drei. Ja? Holger Andreas Ludwig, komm hierher. Sonst sagen sie einfach nur Holger, aber dann die volle Wucht. Ne? Dann weißt du, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja? Die Namen, um die es hier in der Weihnachtsserie geht, sind auch Namen, Namen Gottes, die Gott seinem Sohn gegeben hat. Und diese Namen hat der Prophet Jesaja uns aufschreiben lassen, um das Wesen Gottes zu beschreiben, die Charaktereigenschaften. Diese Bibelstelle, um die es geht, steht dem Propheten Jesaja schon 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, also 2700 Jahre vor unserer Zeit. 2700 Jahre schauen wir uns an, was der Prophet damals aufgeschrieben hat. Ich lese uns mal vor aus Jesaja 9, Vers 5. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdschaft, das auf ihnen lastet. Das müssen wir uns heute unbedingt anschauen in dieser Predigt. Was heißt das? Das Joch der Fremdherrschaft ist zerbrochen. Ja. Den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Denn ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Soweit der Predigtext. Was in diesem Text auffällt, ist zunächst mal diese surreale Situation. Der Prophet ist eben der Meinung, dass ein Kind geboren ist und dass dieses Kind die Antwort auf die Fragen der Menschen ist, auf alle ihre Probleme, auf alle Herausforderungen, auf alle Hoffnungslosigkeit. Ein Kind. Alles, was dunkel ist in unserem Leben, in meinem und deinem, wo ich vielleicht Schuld habe oder überfordert bin, Verletzungen oder whatever, da soll durch ein Kind Licht in mein Leben hineinkommen. Das heißt hier, ein Kind ist uns geboren, der zukünftige König ist uns geschenkt. Ich weiß nicht, manchmal sind wir ja vergesslich, eben sind die Kinder rausgegangen. Weißt du noch, wie Kinder aussehen? Ich habe euch mal eins mitgebracht. Oh, süß. Ja. Aber die Frage ist, soll ein Kind die Antwort sein auf die Probleme, die wir 2018 und 19 haben? Auf die Dunkelheit in meiner Seele, auf all die Kriege, die es in dieser Welt gibt, im Kleinen wie im Großen. Vielleicht war Jesus ein lustiges Kind. ja, ich weiß nicht, wie das aussah, als Jesus Zähne bekommen hat, aber irgendwie sah es ja aus. Das ist nicht Jesus, also nicht, dass ihr denkt, dass, ja. Aber ich mache das heute Morgen mal so krass, weil unter dem ganzen Weihnachtskitsch, den wir auf den Weihnachtsmärkten auch immer wieder erleben und auch unserer Tradition, ist es manchmal so schwer zu erkennen, dass die Geburt eines Kindes die Hoffnung und Antwort ist auf alle Überforderungen und Anforderungen unserer Zeit. Im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief gibt Paulus, der Apostel Paulus, uns genau über dieses Geschehen Gottes, wie widersprüchlich es scheint, eine Antwort. Er greift diese Frage auf. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes, also das, was Gott getan hat, das, was so scheinbar so widersinnig scheint, steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Das ist diese Weisheit Gottes. Ja, wir müssen uns mit dem Kind beschäftigen, das nicht Kind geblieben ist und auch nicht mehr als Kind wiederkommen wird. Und wir wollen uns heute Morgen einmal anschauen, inwieweit in diesem Kind ein Geheimnis birgt, was wir vielleicht im ersten Moment nicht sehen und speziell im Bereich Frieden in unserem Herzen. Ich möchte mich heute Morgen nicht mit dem Frieden in dieser Welt beschäftigen, das ist auch ein großes Thema, das liegt auch im Friedefürsten heute Morgen, nur begrenzen auf den Friedefürsten in meinem Herzen. Jesus wird eben in diesem Text als Friedefürst bezeichnet, in Jesaja. Im hebräischen Urtext stehen hier zwei Worte. Zunächst mal für die Bedeutung Frieden. Da steht Shalom im Hebräischen. Und Shalom kann man so viel wie übersetzen wie unversehrt sein, heil sein, Wohlbefinden, Frieden, Ganzheit, Sicherheit, aber auch intakte Beziehungen und heile Beziehungen und nicht zuletzt materielle Versorgung und Glück. Wenn ich sage, ich wünsche dir Shalom, dann meine ich das alles im Hebräischen. Nicht nur Frieden, wie wir irgendwie Frieden gerade für uns übersetzen. Er ist der Friedefürst. Und jetzt heißt Fürst, was ist das zweite Wort? Fürst ist der Oberbefehlshaber. Der Oberbefehlshaber. Also übersetzt heißt das, Jesus ist der Oberbefehlshaber des Shaloms, des Friedens. Derjenige, der darüber regiert. Das ist mein König. So, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du dich als Christ heute Morgen schon auch bezeichnest oder auch noch nicht, bist vielleicht auch suchend. Aber die wenigsten Christen, die ich kenne, sagen, also weißt du, bei mir ist eigentlich immer Shalom im Herzen. Und am 4. Advent besonders, da ist immer Shalom im Herzen. Ja, eigentlich bin ich Mr. Shalom. Egal, ob ich Nachrichten schaue, ob ich einen Konflikt habe, ob ich herausgefordert bin, ich bin Mr. Frieden. Ja? Die meisten würden eher sagen, nein. In Drucksituationen kenne ich Momente, wo mich Herausforderungen sehr unruhig machen. Ich kenne Momente, wo ich Zukunftsängste habe. Ich kenne Momente, wo ich schlaflos bin in der Nacht oder wo einfach unruhig ist in meinem Leben, besonders zur Weihnachtszeit. Und die Frage, mit der ich euch heute Morgen, mit der ich nachspielen will, ist, wie erleben wir diesen Friedefürsten Weihnachten 2018? Wie erlebe ich den? Wie erlebst du den? Wie können wir den erleben? Das ist die Sehnsucht unserer Zeit, den Friedefürsten im eigenen Herzen zu erleben, auch wenn alles um mich herum nicht nach Frieden aussieht. Wenn du dich heute als Christ bezeichnest, dann hast du bestimmt auch schon einmal folgendes Gebet versucht. Herr, gib mir Frieden. Herr, gib mir Frieden. Gib mir Frieden in meinem Herzen. Meine Frage ist, klappt das? Geht das so? Klappt das bei dir so? Also du betest, Herr, gib mir Frieden und dann kommt Frieden. Das klappt nicht immer, manchmal klappt das, das habe ich auch schon erlebt, aber meine Beobachtung ist, so direkt meistens klappt es bei mir nicht. Und Jesus hat das eigentlich auch so nie gebetet. Ich habe kein Gebet von Jesus in den Evangelien gefunden, wo er gesagt hat, Vater, gib mir Frieden. Was war seine Strategie? Im ersten Punkt möchte ich uns zunächst mal seine Strategie anschauen und dann noch weitere Strategien entfalten. Die Strategie von Jesus, die ist überragend. Ja. Gott hat uns ja nie versprochen, dass alles friedevoll ist. Und im Leben von Jesus war es alles andere als friedevoll. Und was war seine Strategie? Und ich lese uns das mal vor. Das ist schon ein bisschen provokant. Ich provoziere euch jetzt ein bisschen, okay? Nicht, also wir sind ja Weihnachten, ist ein bisschen dünnhäutig, aber ich mache es trotzdem. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Wir reden also hier nicht von einem Windchen, auch nicht von einem Stürmchen, sondern Sturm. Lebensbedrohlich, existenziell. Dann heißt es, Jesus aber schlief mitten im Sturm. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken und da trat eine große Stille ein. Lass uns mal die Strategie von Jesus hier anschauen. Was ist das für eine Strategie? Er schläft. Er legt sich dahin. Deshalb habe ich die Matte hier hingebracht. Und er schläft. Wow. Verstanden? Er schläft. Wow. Ganz einfach. Meine Frage an Jesus, der da liegt, ist, Jesus, checkst du es noch? Soll ich da von dir lernen? Verdrängst du das, was da draußen ist? Ist es dir egal, Jesus? Jesus, wir haben Sturm. Jesus, du schläfst. Wenn Jesus über den Sturm nachdenken würde und vergisst, wer er ist und was er hat, was würde mit ihm passieren? Der Sohn Gottes würde sich genauso benehmen wie die Jünger. Man kann vergessen, wer man ist und was man hat. Auch Jesus könnte vergessen. Wenn du dich die ganze Zeit nur mit dem Sturm beschäftigst, kannst du nicht schlafen. Die Jünger schlafen nicht. Was machen sie? Worüber denken sie nach? Über die Wellen, über den Sturm und das, was passieren könnte. Wenn du über den Sturm in deinem Leben nachdenkst, kommen dir folgende Gedanken. Wow, die Wellen werden immer größer. Was ist, wenn? Was ist, wenn die noch krasser werden? Ich habe mein ganzes Hab und Gut bei mir im Boot. Was ist, wenn das über Bord gespült wird? Was ist, wenn meine materielle Sicherheit jetzt weg ist? Was sagen die Leute, wenn ich jetzt untergehe? Was ist, ich wollte doch heute Abend noch meine Weihnachtsgans essen. Was ist, wenn? Was sagen die Leute? Was ist, wenn das Boot zerbricht? Was werde ich ertrinken? Und was ist eigentlich mit meinen Angehörigen? Und schaffe ich es noch an Land? Und schaffen es die anderen? In dem Moment, wo unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Sturm gerichtet ist, weicht der Frieden. Sage ich nichts Neues, oder? Jesus hat eine andere Strategie. Er schläft. Trotz Sturm. Wie macht er das? Trotz Sturm. Er schläft. Jesus beachtet mal seine geschöpflichen Grenzen. Und egal was kommt, er bleibt in seinen geschöpflichen Grenzen. Er hat Frieden gemacht mit seinen geschöpflichen Grenzen. Und jetzt braucht er Schlaf, also schläft er trotz Wellen. Denkt über seinen Vater nach. Ich habe einen wunderbaren Vater, bin gespannt, wie der das macht heute Abend auf dem Boot. Ich werde ihn erleben. Vater, ich brauche jetzt Schlaf, du hast mich so begrenzt gemacht als Mensch. Mach mal. Und er schläft. Die Frage ist, wie kriegst du das hin? Wie kriegt er das hin? Ich habe gemerkt, wenn der Sturm in mein Leben kommt, verwende ich manchmal meine ganze Energie in Ängste und in Sorgen und obwohl ich Schlaf brauche. Ja. Was könnte alles passieren, wenn das kommt, was ich mir sorge? Was ist, wenn? Und die Ängste werden immer größer. Und die Jünger sagen es uns auch, wir gehen unter, wir werden verlieren. Und in dieser Panik kriegst du nichts mehr geregelt, da geht nichts mehr. Du machst es sogar noch schlimmer. Du machst dein Leben noch schlimmer und sorgst dafür, dass du Recht bekommst. Wir sind verlassen. Selbst Gott kann uns nicht mehr helfen, obwohl er gerade im Boot liegt. Das Herausfordernde ist, dass die meisten Ängste und Sorgen, die wir haben, sich auf morgen oder übermorgen konzentrieren und gerade nicht auf die Jetzt, auf jetzt. Ein Coach hat mir mal, als ich in einer sehr beängstigten Situation ihn aufgesucht habe, Folgendes gesagt. Ich hatte mir sehr stark Ängste und Sorgen gemacht. Er fragt mich, Markus, provokant, Coach muss ja provozieren, Markus, welches Problem hast du jetzt gerade in diesem Moment? Jetzt gerade? Ja, also jetzt gerade habe ich keins. Ja, aber morgen. Aber ich frage dich nicht, was hast du morgen für ein Problem, sondern was hast du jetzt gerade für ein Problem? Ja, jetzt habe ich keins. Aber, nein, ich habe dich gefragt, hast du Hunger? Nein, ich habe gerade gesessen, ich bin satt. Hast du ein Dach über dem Kopf? Ja, ich habe ein Dach über dem Kopf. Hast du eine Familie? Ja, ich habe eine Familie. Ist die am Weglaufen? Nein, die ist nicht am Weglaufen. Was hast du jetzt gerade? Alles, was ich jetzt gerade brauche. Aber morgen. Und manchmal gibt es Situationen, da ist das Morgen sowas von bedrohlich, weil du keine Antworten hast. Und die einzige Lebensstrategie, leg dich heute schlafen und akzeptiere deine Grenzen. Das heißt nicht totale Verdrängung. Bitte, dass wir das nicht verstehen. Aber ich muss unterscheiden und ich kann das unterscheiden. Was sind meine realen Probleme und was sind die befürchteten Folgen? Und das sind Welten. Das ist ein Unterschied. Die Folgen müssen wir oft erst einmal ausblenden, weil wir sie gar nicht wissen. Die realen Probleme müssen wir im Heute angehen und das, was wir heute tun können, tun. Ohne das, was wir morgen tun können, heute zu tun. Das ist eine Kunst, oder? Ja. Und genau das macht Jesus auch. Schaut, bis zu dem Moment, wo die Jünger nicht mehr weiter können, schläft er. Wenn er vorher schon eingegriffen hätte, hätten die Jünger seine Lektion nicht gelernt. Jesus hätte vorher schon alles gesagt, pass mal auf, kommt gleich ein Sturm. Ne? Ihr werdet ein bisschen besorgt sein, aber ich habe alles im Griff. Die Situation wäre total anders. Hätte er aber den Plan Gottes eingegriffen, die hätten nicht gelernt, er legt sich schlafen, weil er ist jetzt müde und ist noch deren Problem, sollen sie es doch mal lernen. Mal schauen, wie weit sie sind. Lässt er sie untergehen? Nein, nein. Er steht auf, schweig und die Wellen sind still. Und er spricht das Machtwort dann, wenn es gefordert ist. Das Interessante ist, dass viele Ängste, wo wir denken, dass es normal ist, dass wir sie haben, andere gar nicht haben. Habt ihr das schon mal beobachtet? Ein kleines Beispiel. Ich war im Sommer zu einer Fortbildung in der Schweiz. Geflogen. Etliche Pastoren waren im Flieger und mein Chef auch. Also ich war total sicher. Einige von den Pastoren fliegen richtig gerne. Andere Pastoren haben richtig Angst. Was sind die besseren Pastoren? Das spielt gar keine Rolle, weil jetzt fliegen wir gerade nicht. Ja? So. Einige haben Angst vor Turbulenzen, andere freuen sich darüber. Wie kommt das? Ja? Wenn Turbulenzen kommen, machen etliche eine ganz interessante Sache. Sie klammern sich an ihre Armlehnen fest. Geniale Idee, als würde das was bringen. Er ist aus 10.000 Metern abgestürzt und er hatte seine Armlehne fest umgriffen. Überragend. Ja, Angst macht das manchmal. Angst macht manchmal Dinge, die sind legendär, ja. Jeder weiß, es bringt gar nichts. Andere können in Turbulenzen einfach schlafen und andere rufen, flieg noch einmal, Sam.
Ja? Die lieben es, vor allen Dingen Kinder. Und du denkst, du sitzt da. Andere denken, hey, ich habe meinen Gott im Flieger, der Pilot kennt sich aus, ist alles normal hier. Und andere, was ist, wenn ich abstürze? Was ist, wenn da unten Haie sind? Als wäre das das Problem. Ja. Manchmal tut es gut, über seine eigene Ängste zu lachen. Sich mal gegenüberzutreten, wovor hast du eigentlich Angst? Und der Angst mal ein bisschen den Fokus zu nehmen und mal zu lachen. Was macht Jesus? Er gebraucht seine Energie, um zu schlafen und um Gott zu suchen. Jesus gebraucht seine Energie, um Gottes Wesen im Sturm klarzukriegen. Und er gibt uns Tipps. Sein Wort sagt, sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Er sagt, wenn du dich mit Gottes Wesen beschäftigst, in deinen Ängsten, in deinem Sturm, wird er dir Frieden geben. Du musst aber dich entscheiden, von dem Sturm wegzugucken. Das ist eine entscheidende Entscheidung. Wenn du mir sagst, wenn ich jetzt von dem Sturm wegschaue, wirst du keinen Frieden erleben. Vertrauen drückt sich aus. Ich weiß, da ist ein Sturm. Ich verdränge den nicht, aber ich entscheide mich. Jetzt suche ich Gott, der größer ist als der Sturm. Und schaut, da finde ich beispielsweise in dem Wort diesen Vers hier. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Frage, wie sieht es das denn? Automatisch, nein, du musst wegschauen aus deiner Finsternis hin auf das Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Land, scheint es hell. Das ist so. Wer von uns hat gerade das Gefühl, er sitzt im Dunkeln? Keiner, das ist gut. Einer, doch, einer. Okay? Für dich gilt dieses Wort. Du sitzt im Dunkeln, über dir strahlt es hell. Was willst du nehmen? Was willst du nehmen? Das ist ein Glaubensbekenntnis. Wenn ich den Friedefürsten erleben will, dann muss ich ihn kennen, ihn wahrnehmen, ihn suchen und ihm vertrauen. Es geht aus der Beziehung mit Jesus. Es geht nicht aus der Neutralität meiner Lebensumstände, sondern aus der Nähe zu Jesus. Ja? Wir müssen wissen, was ist unser Guthaben? Wer ist unser Gott? Guckt, denn uns ist ein Kind geboren. Weihnachten. Der zukünftige König ist uns geschenkt. Wer hat den König? Ich. Und wenn du ihn hast, du auch, dann sind wir und wir sind viele. Wir haben den König und wir feiern den König. Und er ist in diesem Kind zur Welt gekommen, er ist kein Kind geblieben, er ist ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden und er lebt und er ist quicklebendig und er spricht das letzte Wort über mein und dein Leben, auch mittendrin im Sturm. Und das sind seine Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Gott weiß um deine Not, er kennt deine Stürme, weiß um deine Herausforderungen und er will helfen durch sein Wort, durch Gebet, durch Freunde, durch Gemeinschaft, das ganze Programm. Er ist unser Licht. Friede kommt von daher, nicht, dass du denkst, Friede ist nicht die Abwesenheit von Wellen, von Streit und von Problemen. Friede in deinem Anleben, in deinem Leben ist die Gegenwart Gottes. Wenn der Friedefürst in deinem Herzen ist, dann kann es stürmen. Aber du hast trotzdem Frieden. Wisst ihr, viele von uns haben an Weihnachten so eine Art Kitschvorstellung. Ja, ich auch. Der religiöse Markus hat auch diese Kitschvorstellung in seinem Herzen. Ich weiß zwar nicht, wo sie herkommt. Ja, also ich träume Weihnachten immer von einer Hütte im Schnee. Ein Bekenntnis, da bin ich. Da ist meine Familie. Und ein paar ganz ausgesuchte Freunde. Und sonst niemand. Und da ist Schnee, aber da ist auch gutes Essen. Da brauchst du keinen Abwasch zu machen. Da läuft alles, keine Konflikte. Es wird gesungen und gelacht, Ski gefahren. Nehmen wir, oder? Das Problem ist nur, so habe ich noch nie Weihnachten verbracht. Und das liegt jetzt nicht an meiner Familie. Nicht, dass ich nachher einen Konflikt habe, okay? Weihnachten.
Solange kein Sturm da ist, solange kein Problem da ist, kann ich immer sagen, Friede ist in meinem Herzen. Friede mit dir, Bruder. Ja? Jesus, du bist mein Friedefürst. Es gibt keine Probleme. Aber das Problem ist, auf Weihnachten 2018 kommen Probleme in mein Leben. Plötzlich ein Anruf, plötzlich eine Nachricht. Whatever. Ja? Das ist wie, wenn du in deiner Hütte sitzt, schläfst und da kommt jemand an, ja, und wirft neben deiner Hütte eine Motorsäge an. Ja? Und macht einfach mal Lärm an Weihnachten. Und du denkst, ich will Frieden haben. Und der ist da ganz schön nah. Und der ist ganz schön bedrohlich. Und der kriegt die Motor... Ah! Okay. Und ich höre meinen Frieden nicht mehr. Ist gut, ich glaube, wir haben es verstanden. Kennt ihr diese Weihnachtsfriedensfresser-Typen? Das ist mein Freund, ja. Nee. Der war auch beauftragt. Kann der meinen Frieden 2018 rauben? Ja oder nein? Entscheidend ist nicht, ob er kommt, sondern ob ich den Friedenfürst in meinem Herzen habe. Ja? Und plötzlich geht aber meine Energie in den Störenfried und nicht mehr in Jesus. Wenn wir wenigstens 50% unserer Energie, wenn wir Sturm in unserem Leben haben, dafür aufwenden würden, Jesus zu suchen. Ja? Jesus sagt uns in seinem Wort, dass sein Wort eben das Licht auf meinem Weg ist. Richtiges Licht. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Damals als Kind, als ich als Kind klein war, hatte ich immer Angst in meinem Zimmer. Und die Schatten an der Wand, die waren so groß. Und ich dachte, boah, sind Monster. Aber dann nehme ich meine Taschenlampe und dann leuchte ich da rein. Und dann sehe ich, oh, was ist das für ein schwarzer Mensch da? Ach, das ist Rachel. Okay, kommt aus Afrika. Ist lieb. Ja, ja. Oder dann sehe ich da hinten so eine rote Lampe. Oh, Außerirdische. Und dann leuchte ich da ein. Ach, das ist die Kamera von Christian. Dann macht das gar nichts aus. Wenn ich das Licht in meinem Leben habe, wird die Finsternis, verliert sie ihre Macht. Wichtig ist, dass ich das Licht in meinem Leben habe. Und das Wort Gottes sagt, es ist das Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wie viel Licht zeigt die Fußes Leuchte? Für den nächsten Schritt. Ich hätte gerne aber schon da hinten das Licht. Aber sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das heißt, er zeigt mir den nächsten Schritt und er zeigt mir nicht den übernächsten und überübernächsten. Und was 2020 ist, weiß ich schon lange nicht. Ich hätte aber. Und reicht es mir, dass der Friedefürst mir für heute Friede gibt? Reicht es mir oder habe ich andere Vorstellungen? Ja. Wir haben in Jesus den Friedefürsten, den Oberbefehlshaber des Schaloms. Und das war ein Teil seiner Strategie, Gott zu suchen, statt sich auf die Sorgen und Ängste zu konzentrieren. Okay, wir finden aber im Wort Gottes auch noch andere Strategien im Umgang mit Sturm im Leben, Unfrieden. Ja, neben dem Wort Gottes und dem Gebet finden wir eben auch Gemeinschaft mit anderen Christen. In Gesprächen mit Christen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Kürzlich saß ich mit jemandem in meinem Büro zusammen und die Person hat starke Geldprobleme. Und sie denkt, das hat ihre Identität geprägt. Und dann haben wir genau das angewendet. Was sagt dein Geldproblem über dich? Gar nichts. Bist du Tochter Gottes oder bist du ein Loser? Nur wegen deinem Kontostand. Tochter Gottes. So, wenn du Tochter Gottes bist, was ist das für eine Möglichkeit, dass du jetzt kein Geld hast, deinen Versorger zu erleben? Du kannst sagen, ich gehe unter oder es gibt Gott die Möglichkeit, dich zu versorgen. Totale andere Perspektive. Ja, das geht aber nur in Gesprächen. Auf solche Lösungen komme ich selbst oft nicht. Ich brauche auch das Gespräch mit anderen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wichtige Quelle, wie der Friedefürst auch wirkt. Deshalb sind uns Hauskreise so wichtig. Und meine Frage ist, weiß dein Hauskreis 2018, wo du feierst und wie du feierst? und betet ihr, steht ihr zusammen. Oder manchmal gebraucht Gott Lebensgeschichten von anderen für mich. Oder auch durch Lieder, haben wir eben schon auch in den Zeugnissen hier geteilte Stories da gesehen. Ich habe euch ein altes Lied mitgebracht. Dieses Lied fiel mir am Anfang dieses Jahres in meine Hände, als ich die Geburtstagskarte für dieses Jahr geschrieben habe und ich suchte nach einem Vers. Und irgendwie fiel mir dieser alte Liedtext in die Hände und ich habe vielen von euch eine Geburtstagskarte geschrieben, genau mit diesem Text. Und dieser Text hat mich die letzten Tage immer wieder durchgetragen. Es ist geschrieben von Horatio Spafford. Spafford war Anwalt in Chicago. 1871, als in Chicago die Stadt abgebrannt ist durch ein schweres Feuer, wurde auch Spaffords kompletter Immobilienbesitz abgebrannt. Er hat alles verloren, unter anderem auch seinen ältesten Sohn. Trotzdem hat er sich in dieser Not eingesetzt für andere Menschen. 2 Jahre später will Spafford zu seinem Freund Moody nach London reisen, um ihn dort bei seinen Evangelisationsfeldzügen zu unterstützen. Dann wird er aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten, er ist Anwalt, und er schickt seine Frau und seine 4 Töchter voraus mit dem Schiff. Dieses Schiff kollidiert mit einem anderen Schiff und sinkt innerhalb kürzester Zeit. Seine 4 Töchter sterben. Seine Frau ist eine der Überlebenden, der 42 Überlebenden dieses Unglücks. Spafford macht sich sofort auf den Weg, reist ihr nach und sucht sie und sucht Gott und seinen Frieden, statt zu verbittern. Und er berichtet dann auch von diesem Frieden, den der Friedefürst ihm schenkt, übernatürlich. Um das Ganze zu verarbeiten, schreibt er ein Lied. Und dieses Lied singt er auf der Rückfahrt von London an der Stelle, wo der Captain ihm sagt, hier muss es ungefähr passiert sein. Und hört mal, dieses Lied hat Tausenden von Menschen immer wieder Frieden gebracht in ihren Situationen. Vielleicht singst du es mit und es ist gedacht, einfach den Friedefürsten jetzt mitten in der Predigt sich auszustrecken nach diesem Frieden, der übernatürlich ist. Singt uns dieses Lied mit uns zusammen.
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt,
starb ja für mich.
Danke, ihr Lieben. Lieder sind so eine mächtige, geistliche Lieder sind so eine mächtige Art, wie Gott auch wirkt. Manchmal hat man in Trauerhäusern, wenn Worte fehlen und man den Trauernden nicht alleine sein will, geht man hin in, als Hauskreis auch und singt nur. Und der Trauernde darf sein, muss gar nicht mitsingen, der darf das hören. Ich setze mich dem aus und wenn Worte nicht mehr ankommen. Geistliche Lieder, Gespräche mit Freunden, das Wort Gottes suchen. Es gibt so viele Zugangswege zum Friedefürsten, nur ihr merkt, wir müssen sie gehen. Wir müssen sie gehen. Letztes Prinzip, dann machen wir Schluss neben dem allen. Nein, ich muss doch noch eins davor. Das. Wenn ich den Friedefürsten erleben will, und nochmal zur Worterinnerung, was ist Friedefürst? Ist Oberbefehlshaber des Schaloms. Ein Oberbefehlshaber macht nur Sinn, wenn ich ihm den Oberbefehl gebe. Ein Oberbefehlshaber macht nur Sinn, wenn ich ihm den Oberbefehl gebe. Ja? Wenn der Oberbefehlshaber in meinem Leben etwas zu sagen hat und wenn ich ihm nicht sage, wie er Frieden machen soll. Jesus macht Frieden auf seinem Weg, nicht auf meinem Weg. Mein Weg, Frieden zu machen, ist, schafft die Probleme weg. Sein Weg ist, mich stark zu machen in den Problemen. Jesus drückt das sehr herausfordernd aus. Er sagt in Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Friedlosigkeit, weil Lasten da sind. Ich werde sie euch abnehmen. Und dann heißt es weiter, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Hier heißt es, so werdet ihr Ruhe finden. Und wir müssen fragen, wie werde ich Ruhe finden? Wenn ich mich unter die Leitung des Friedefürsten stelle und ihn den Friedefürsten sein lasse. Ich nicht nur bitte um Friede, Friede, Friede. Herr, sei du mein Fürst, mein Oberbefehlshaber, mein Friedefürst. Ja. Er redet hier auch darüber, dass wir bereits heute in diesem Friedensreich und seiner Herrschaft leben können. Das ist nicht nur etwas, was in der Ewigkeit stattfindet, der vollkommene Shalom. Wenn Gott abwischen wird, alle Tränen, alles Leid, wenn kein Tod mehr sein wird, ist in der Ewigkeit. Aber schon hier kehrt dieser Friede bei mir ein. Und die Frage ist, wie komme ich dahin? Ich muss mich fragen, wer ist mein Bestimmer? Ja, dieses Bild hier von Joch tragen ist, wem vertraue ich? Wem habe ich die Leitung meines Lebens anvertraut? Ist Jesus mein Bestimmer oder bin ich das? Oder noch jemand ganz anderes? Wer ist mein Antreiber? Wer ist der Stecken, von dem ich mich Weihnachten 2018 treiben lasse? Und Jesaja, der Stecken des Antreibers, ist zerbrochen durch Jesus. Und ich bin frei. Wem gehorche ich? Wer treibt mich an? Ich will uns das deutlich machen mit einem kleinen Vergleich aus unserem Land. Warum wollen so viele Menschen auch 2018, wenn man sie lassen würde, nach Deutschland fliehen? Aus den Nationen. Ist es, weil Angela Merkel so charismatisch rüberkommt? Ja, im Fernsehen? Ist es deshalb, weil Deutschland eines der gastfreundlichsten Länder der ganzen Welt ist? und wir sind für unsere Gastfreundschaft nur sowas vorgegangen? Ist es deshalb, weil Deutschland mit den Ausländern in seiner Geschichte noch nie Probleme hatte? Nein. Einer der stärksten Gründe, nach wie vor bin ich überzeugt, weil wir eines der besten Grundgesetze der Welt haben. Deutschland hat eines der besten Grundgesetze. Darauf bin ich sowas von stolz. Sie wollen unter einem der besten Gesetze leben, die es weltweit gibt. Wisst ihr, woher die Grundgesetze kommen? Alle aus dem Wort Gottes. Das wollen viele Bürger nicht wahrhaben, auch 2018. Aber die Grundgesetze sind Fußen. Die Einleitung, die Präambel, Fußen auf dem Wort Gottes. Und solange du unter den Geboten des Grundgesetzes bleibst, hast du Frieden in unserem Land. Wirst du geschützt vom Gesetz. Sobald du aber die Gebote des Grundgesetzes verlässt, kriegst du ein Problem. Ja, du kannst dich sonst entfalten, du bist geschützt, kannst alles machen. Aber wenn du die Gesetze verlässt, ja, dann bist du gefährdet. Hast du keine Staatsbürgerschaft, kannst du dann auch abgeschoben werden. Das heißt, du kannst in diesem Land unter diesem Grundgesetz in Freiheit leben. Wenn du dich daran hältst. Und genau das Gleiche gilt auch für das Reich des Friedefürsten. Du kannst im Reich des Friedefürsten in seinem Frieden bleiben, wenn du dich an die Gebote des Friedefürsten auch hältst. Und viele wollen den Friedefürsten, aber sie wollen seine Gebote nicht. Ich gebe euch einige Beispiele. Jesus redet darüber, dass er gekommen ist, um durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz zu vergeben. Und dass jeder, der sein Blut annimmt, der hat Vergebung. Aber er fordert von jedem, der in diesem Reich leben will, mit dem Fürsten des Friedens, dass er genauso vergibt, wie Jesus auch vergeben hat. Und einige wollen den Frieden mit Gott und sind nicht bereit zu vergeben. Und das heißt jetzt noch nicht, dass du sofort aus dem Friedensreich rausfliegst, aber du bezahlst den Preis für deine Unvergebenheit. Und der Friede ist nicht mehr da. Du bezahlst den Preis. Du wirst keinen Frieden in deinem Herzen haben. Und wenn du noch so bittest, Herr, gib mir Frieden. Unvergebenheit führt zu Bitterkeit. Du kannst noch so oft beten, Jesus, gib mir Frieden. Oder das andere Gebot. Jesus hat uns geschöpflich begrenzt gemacht. Deshalb gibt er uns das Sabbatgebot. Gott sagt uns in seinem Wort, 6 Tage sollst du arbeiten, dann sollst du ruhen. Als ich im Studium gelernt habe, fromm Theologie studiert, ja, und dann kam das letzte Semester, die beiden letzten Prüfungssemester, und allen Studenten war klar, die Professoren haben uns mehr gegeben, als man je in einem Jahr lernen kann. Und ich habe den Eindruck, die Professoren sind heute noch erfinderischer. Und einige sind hingegangen und haben gesagt, okay, dann nehmen wir den Sonntag dazu. Und sie haben den Preis dafür bezahlt. Ja, dann waren sie nach einem halben Jahr sowas von ausgelaugt und K.O. Und ich denke, wir müssen das unseren Studenten neu sagen. Mach Sabbat. Geh schlafen, wenn Schlafenszeit ist. Mach Frieden mit deinen Grenzen. Viele Leute machen erst dann frei, wenn sie denken, ich habe alles geschafft. Aber das wird nie passieren. Das ist passiert, als du 4 Jahre alt warst. Da hast du alles geschafft. Nämlich nur gegessen und getrunken und geschlafen. Aber seit du älter bist als 4 Jahre, musst du auch noch Dinge erledigen. Du musst keine Ahnung, was du alles machen musst. Ja? Und das Sabbatgebot ist, du darfst einen Tag so tun, als hättest du alles geschafft. Und wir dürfen Weihnachten 2018 so tun, als hätten wir alles geschafft. Gott gibt uns dieses Recht zur Pause. Lass deine Bücher zu Hause. Also da, wo sie sind, und komm zu deinen Eltern, wo du auch immer bist. Ja? Schaut, wenn Gott sagt im Jesaja 9, die Peitsche des Antreibers, das Joch des Fremdherrschers ist zerbrochen, dann müssen wir genau hingucken, wer ist mein Joch, wer ist mein Antreiber, was treibt mich an, was hält mich ab von diesem Frieden jetzt? Und manchmal ist es die Lüge, ich muss alles fertig haben. Dieser Antreiber ist zerbrochen, wenn du ihn zerbrochen sein lässt, du kannst ihn wieder erwecken. Mach Frieden. Jetzt sagen viele gläubige Menschen, mache ich nicht. Ich mache keinen Tag frei. Das kann ich mir nicht leisten. Ich arbeite durch und Schlaf brauche ich dann, wenn ich alt bin. Ja? Und gebe gleichzeitig, Herr, gib mir Frieden. Und dieses Prinzip wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Und Gott gibt mir auch die Kraft und den Glauben, mit meinen Grenzen Frieden zu machen. Ein Antreiber kann sein Perfektionismus. Ich will durch Leistung bei Gott gefallen. Nein, ich will keine Gnade. Ich will dir zeigen, dass ich liebenswürdig bin. Du wirst keinen Frieden finden. In die Gegenwart Gottes kommst du allein durch Gnade. Du hast nichts zu bringen. Du kannst gar nichts machen. Gar nichts, was Gott dazu bringt, dass er dich mehr liebt, als er es jetzt gerade tut. Wo du hier sitzt und nichts tust, als zuhören. Gott liebt dich. Und es ist gut so in Christus. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Wir leben unter der Gnade. Weihnachten 2018. Und wenn das Essen anbrennt, dann lass es anbrennen. Nein, wenn es angebrannt ist, also jetzt, wenn es... Ja, wir haben den Oberbefehlshaber des Shaloms. Auch frommer Aktivismus, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Ich darf Frieden machen mit meinen Grenzen. Ich muss nichts verdrängen, aber im Heute kann ich das tun, was heute mir Jesus ansagt. Und er ist manchmal langsamer als ich selbst. Und mich nervt das. Ich muss Frieden machen mit meinen Grenzen. Schaut, Paulus bringt das noch auf den Punkt hier. Der Frieden, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. Was bestimmt dich? Der Friede Gottes oder die Liste? Das Bild, wie es sein müsste. Und ich habe euch dieses Bild vom Schiedsrichter mitgebracht. Der Schiedsrichter will eigentlich gar nicht gesehen werden. Da gibt es die Regeln und da gibt es das Spielfeld. Und habt Spaß, lebt, spielt. Schieß Tore, weiß ich was, ja. Aber lass den Schiedsrichter nur. Wann greift der Schiedsrichter ein? Wenn die Regeln verletzt werden. Und deshalb ist der Friede in meinem Herzen ein ganz wichtiges Punkt, wo ich als Christ darauf achten muss. Wo habe ich momentan keinen Frieden in meinem Herzen? Wo bin ich Gott vielleicht weggelaufen? Wo habe ich andere Vorstellungen von ihm? Und dann ist das eine Einladung. Der Unfrieden ist nicht ein, du sollst keinen Unfrieden haben. Nein, das ist eine Einladung, zurückzukommen. Schiedsrichter, hilf mir. Wo habe ich den Frieden verlassen? Ich will in deinem Frieden bleiben, weil den Preis für den Unfrieden bezahlen immer wir. Den bezahlen immer wir. Den bezahlt nicht der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter zeigt dir die Karte, was du gemacht hast. Er bezahlt nicht selbst den Preis. Ja. Und blende das nicht aus. Ja, mach Frieden damit. Es sind hier einige verschiedene Gruppen. Vielleicht kennst du den Friedefürsten noch gar nicht. Oder auch am Podcast. Guckst du das an und hast vielleicht sogar Hemmungen, in eine Gemeinde zu kommen. Ich lade dich herzlich ein. Der Friedefürst ist auch für dich da, auch Weihnachten 2018. Du hast vielleicht schon so oft Weihnachten gefeiert. Und immer diese Lieder gesungen, aber in deinem Herzen noch nicht angekommen. Er ist ein Gebet weit entfernt. Lad ihn ein. Herr Jesus, komm du in mein Herz. Du sollst der Fürst sein und der Friedensfürst. Du sollst mein Bestimmer sein. Ich brauche dich und ich brauche deine Vergebung. Das kann heute geschehen. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und mitten im Sturm. Du hast Unfrieden in deinem Herzen, Ängste, Sorgen. Du machst vielleicht Erfahrungen, die deinen Erfahrungshorizont weit übersteigen. Hast vielleicht schlimme Nachrichten bekommen. Dann lade ich dich ein, in den nächsten Moment, auch bei dem letzten Lied, das wir jetzt gleich singen werden, diesen starken Gott zu bitten, der Oberbefehlshaber des Friedens, durch diese Worte zu dir zu sprechen. Vielleicht fängst du neu an, die Bibel zu lesen. Ich hatte in der letzten Woche eine Phase, die war Horror. Aber ich habe auch erlebt, dass der Friedefürst einziehen kann, in dein Leben neu Frieden geben kann. Er ist nicht weit weg. Das möchte ich bezeugen. Ich glaube auch, das sind einige, die leben in Kompromissen Weihnachten 2018. Sie haben die Grenzen des Friedensreichs bewusst übertreten. Und während ich das sage, weißt du genau, was ich meine. Und es ist eine Einladung, Weihnachten 2018 zurückzukommen in das Friedensreich des Herrn, um Vergebung zu bitten, den König aller Könige, der für dich gestorben ist. Wo steckst du in Kompromissen fest? Lass den Stecken des Treibers neu von Jesus zerbrechen und komm unter den Friedefürst, dessen Joch leicht ist und der dich nicht antreibt, der deine Grenzen kennt. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, du Fürst des Friedens, der du uns Jesus, deinen Sohn, geschenkt hast. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen und dass du kein Unbekannter bist. Wir feiern nicht den unbekannten Gott, sondern den heruntergekommenen Gott. Du hast dich uns vorgestellt als starker Gott, als weiser Ratgeber, als ewiger Vater und auch eben als Friedefürst. Und wir brauchen dich. Und hier sind Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Ich bete, dass du ihnen heute den Mut gibst, diesen Schritt zu machen, auf jemanden zuzugehen und miteinander zu beten. Herr, komm in mein Leben, vergib mir, sei du mein Friedefürst. Vater, wir sind als Gemeinde miteinander verbunden und beten für diejenigen, die gerade durch Situationen gehen, die sie weit überfordern. Ob das jetzt unsere Studenten sind oder unsere Eltern, ob das unsere Großeltern sind oder wer auch immer, Männer oder Frauen. Herr, erweise du dich als der Friedefürst in unseren Herzen, dass wir bezeugen können, du bist größer. Du bist stärker als der Sturm. Wir wollen bezeugen, erneuer, du hast den Sturm gestillt. Sprich dieses Wort, sprich dieses Machtwort da, wo es nötig ist. Danke, Vater, für die Einladung neu zur Umkehr da, für diejenigen, die faule Kompromisse eingegangen sind und den Preis des Friedens bezahlt haben. Danke, dass für dich Umkehr möglich ist, Weihnachten 2018. Und dass du wartest und klopfst. Und gib Mut, lieber Herr, und schenk Gnade. Amen. Wir wollen dieses Lied zusammen singen.